Ebbe hat eingesetzt und die Chiron schiebt träge ihr Wasser Richtung Atlantik. Es ist kurz nach 4 Uhr morgens, als Ray und Lara ins Zodiac steigen. Chuck sitzt gähnend hinter dem Ruderstand und drückt den Anlasser des Außenborders. Der Zweitakter spuckt Kühlwasser ins Hafenbecken und langsam nimmt das Schlauchboot Fahrt auf. Vorbei an den noblen Yachten und ein letzter Blick auf das schummrig beleuchtete Pujak. In den Sommerferien suchen Touristenscharen die Gegend heim, um zu sonnen, aber vor allem, um zu essen und Bordeaux zu trinken. Ende April ist es auf der Medoc-Halbinsel bis auf die gelegentlichen Frühjahrsstürme ruhig. Die Mole passiert, Schack gibt Gas und in einer steilen Kurve schwenkt die schwarze Küstenlinie der Ile de Patera vorüber. Es geht flussabwärts dem Atlantik entgegen, zu einer verborgenen Stelle. Sie sind auf der Suche nach neuen Augen in Lauchsoße mit Knoblauchbrot, eine Spezialität der Region. Als sie die flachgründige Senkungsküste erreichen, drosselt Chuck den Motor. Die Morgendämmerung ist angebrochen und taucht die Flussmündung in ein dunkles Azuritblau. Sie halten nach einer weißen Boje Ausschau, die müde in der anrollenden Brandung schaukelt. Jeder Handgriff ist Routine und verläuft wortlos. Lara lehnt sich über den Gummirumpf und macht mit einem doppelten Schoßsteg die Leine fest. Mit einem Haken holt Ray ein von Fadenalgen und Muscheln bewachsenes Tau ein und zieht mit Chuck eine Reuse aus Aluminium und Kunststoff aus der Tiefe, die an eine abstrakte Skulptur erinnert. An der Unterseite führen spiralförmig 7 sich konisch verjüngende und ineinander verschachtelte Röhren ins Innere des Behälters, wo sich eine futuristisch anmutende Edelstahlpatrone mit dem Sexualhormon 3KPZS befindet. Mehr neuen Augen werden davon magisch angelockt und verknoten sich ekstatisch um den Duftspender. Mit einem gekonnten Griff öffnet Ray das Reusengitter und packt mit einem dicken Handschuh das Tierknäuel wie ein Medusenhaupt. Chuck und Lara eilen ihm zu Hilfe und zerren die Schlangenkörper ins Boot. Der Schiffsboden wird glitschig und die Tiere quetschen sich den Gummiwülsten entlang. Chuck hat Respekt vor den Biestern.
Passt auf, dass sie euch nicht in die Stiefel kriechen. Sie schlagen ihre spitzen Hakenzähne in Schenkel und Unterarme.
Immer mehr Schleim bedeckt Kleidung und Boot und das Einfangen zehrt an den Kräften. Stück für Stück füllt sich der Transportbehälter vor dem Ruderstand und verwandelt den Wassertank in ein brodelndes Gemenge. Einige Exemplare sind von ungewöhnlicher Größe. Während Chuck die Tiere am liebsten als L'Imperial à Bordelais mit einem Glas Moulin au La Roque genießt, interessieren sich der Genetiker Ray und seine Dissertantin Lara vor allem für ihr Erbgut. Sie sammeln Genproben von 9 Augen auf der ganzen Welt, vom Donaudelta bis Patagonien. Die aufsteigende Sonne vertreibt die Morgenkälte und die Stimmung an Bord wird gesprächiger. Chuck entkorkt eine Flasche Cidre und schenkt in Blechtassen eine Runde aus.
Das Estuar hat sich die letzten Jahre verändert. Der Fluss und das Meer sprechen heute eine andere Sprache. Ihr Wissenschaftler staunt über die Artenvielfalt und vergesst die Zusammenhänge. Eine Flussmündung spricht mit vielen Stimmen aus einem Mund und ich höre, wenn sich Fremdes untermischt. Früher waren es Zink und Cadmium aus der Industrie, die sich im Schlamm anreicherten. Heute sind es fremde Arten. Es fing 2004 mit dem Fang eines harmlosen Piranha an. Von da an passierten unvorhergesehene Dinge. Das Estuar wird geschwätzig.
Lara ist nicht nach Fischerlatein.
Ich bin hungrig, lass uns fahren.
Am Anleger wartet Zoe am Pickup mit Stanzen für die Biopsie. Lara fasst die Tiere am Kopf und fährt gekonnt mit dem behandschuhten Zeigefinger ins Maul. Ray ertastet am Bauch die Keimdrüsen und knipst mit der Stanze eine Probe aus dem Gewebe. Zoe nimmt einen Schleimabstrich und verfrachtet die sich windenden Körper in den Tank auf der Ladefläche. Nach einer Viertelstunde ist alles vorbei. Die Proben liegen verpackt und beschriftet in der Kühlbox. Ray und Lara klettern mit Chuck auf den Pickup und Zoe steuert durch die Rue Victor Hugo zu Chucks Restaurant. Sie schälen sich aus den Overalls und schweren Stiefeln und freuen sich auf ein kräftiges Frühstück. Sue verschwindet barfuß mit den Lampreten in die Küche, während Jacques mit Kreide auf die Schiefertafel neben dem Eingang Marie Duchour, Lampe Royale à la Bordelaise, schreibt.
Ich bin froh, diese Bestien in der Küche zu haben. Sie werden von Jahr zu Jahr aggressiver und beißen Touristen. Letzten Sommer hatten wir 4 Vorfälle und die Medien stürzen sich wie wild auf verwirrte Pensionisten und schreiende Mütter. Wie Blutegel saugen sie sich fest, raspeln kleine Fleischstücke aus Rücken und Beinen und hinterlassen runde Narben.
Lara öffnet eine Flasche Caillou Blanc und sie heben die Gläser, um auf den milden Frühlingsmorgen anzustoßen.
Jacques, sie zapfen nicht nur Blut, sie wollen auch deine Gene. 9 Augen sind Jäger und Sammler. Sie haben regelrecht einen DNA-Zoo angelegt mit Genen verschiedener Fischarten, aber auch von Warmblütlern und Menschen. Diese Urzeitwesen scheinen einen Weg gefunden zu haben, sich mit anderen Arten
einen Schluck kaltes Wasser und fällt Lara ins Wort.
Mit jedem Biss kommt es zu einem blutigen Download.
Seit Jahrmillionen haben sich diese lebenden Fossilien kaum verändert. Deswegen studieren wir ihr Erbgut. In manchen Exemplaren haben wir eine Vielzahl springender Gene entdeckt. Das Besondere daran ist, dass sich diese sogenannten Transposons nicht durch Mutation bilden, sondern auf unbekannte Weise von einer Art auf eine andere übertragen werden. Das ist viel aufregender als normaler Sex. Zoe bringt Weißbrot, Butter und Crevette Blanche mit Anis. Sie ist Meeresbiologin aus der Bretagne und arbeitet an der Forschungsstation Biologique de Roscoff.
Was haltet ihr von den 9 Augen? Ich meine nicht die Tiere, sondern die Organisation. Vor 2 Jahren begann es. Seitdem finden sich an Hauswänden, auf Bussen und Felsblöcken immer mehr Graffitis mit 9 Augen in einer Schlangenlinie.
Du meinst die mit der Inschrift Join or Die?
Unterbricht Jacques.
Das sind Bioaktivisten aus Paris. Die sind nicht von hier. Die machten letzten Herbst ein Happening am Strand von Sylac-sur-Mer. Sie sprühten den Sand mit Bakterien ein und innerhalb weniger Stunden wuchs ein schleimiger Biofilm in psychedelischen Farben. Die Leute waren aufgebracht und keiner wusste, was los war. Der Bürgermeister sprach zuerst von einem Naturwunder. 2 Tage später verkündete er auf France 24, diese Terroristen zur Strecke zu bringen. Schließlich stellte sich heraus, dass die Bakterien harmlos waren. Im Gegenteil, die Mikroorganismen reinigten den verschmutzten Sand und schrieben nebenbei auf über 100 Meter Strandabschnitt Join or Die.
Drei Wochen später hält Reh in Bremen am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie eine Blockvorlesung über die Rolle von Glyzoproteinen bei der Schleimbildung. Reh ist einer von 5 Spezialisten auf dem Gebiet weltweit und exakt gleich viele Studenten teilen sein Interesse im Seminarraum. Er befreit sich gerade vom Schleim eines Ingers, der gemeinsam mit den 9 Augen zur Klasse der Zyklostomata gehört, als Hans-Peter den Kopf durch die halb geöffnete Tür steckt.
Reh, kommen Sie doch bitte in mein Labor. Ich habe was für Sie, das zum Thema passt.
Nach 2 Treppenabgängen steht Reh mit den Studenten vor einem Bioreaktor.
Das Zeug stammt aus einem Stollen bei Sulzberg in Bayern. Es überzieht dort Wände und Böden und lange Tropfen hängen wie Stalaktiten von der Decke. Der Stollen wurde erst vor wenigen Jahren wiederentdeckt und eine Probe kam über Umwegen zu mir. Der Kleber lässt sich gut kultivieren, wächst wie verrückt und passt sich den Umweltbedingungen schnell an. An sich handelt es sich bei dem weißlich-gelben Schleim um einen klassischen Biofilm, der aus mehreren Dutzend Mikroorganismen besteht. Andererseits schwimmt in der hochviskosen Soße jede Menge DNA frei herum. Es scheint, als würden die Zellen ihre Kerne nach außen freisetzen und wie bei einem Schleimpilz ein Plasmodium bilden.
Ihr erinnert euch an die Schleimpilze, diese wundersamen Lebensformen. Am Anfang stehen einzellige Amöben, die sich unter bestimmten Umweltbedingungen zusammenrotten und zu einer vielzelligen Protoplasmamasse verschmelzen. Diese biologische Multitude bildet eine einzige Riesenzelle und kriecht langsam wie ein Alien über den Boden. Schließlich wachsen pilzartige Fruchtkörper und nahezu alle ehemaligen Amöben opfern sich. Nur wenige werden zu Sporen und können ihr Genom weitergeben. Für mich eine Vorwegnahme christlicher Ideen und ein Leviathan der Biologie, eine Allegorie der Staatenbildung.
Professor Reh, auf deutschen Universitäten vermeiden wir die Verknüpfung von Biologie mit Ideologie. Aber ich pflichte Ihnen bei, in gewisser Weise erinnert diese Lebensform an einen Alien. Zu unserem Erstaunen haben wir festgestellt, dass der Biofilm mehr Aminosäuren nutzt als normales Leben. Es stehen Hunderte in der Natur zur Verfügung, aber nur gut 20 finden sich in menschlichen Zellen. In der Bubblemasse stecken viele Dutzend, die aktiv genutzt werden. Führen wir Molekularglucose und andere Energieträger zu, wächst das System quantitativ. Füttern wir organisch, sprich lebende Zellen, werden Gene sofort integriert. Aber ich komme jetzt auf den Punkt, weshalb ich Sie gerufen habe. Bei diesem Schleim steht die Biologie Kopf. Die Hälfte des Materials ist xenobiologisch und passt nicht zu den im Schleim identifizierten Bakterien. Genetisch deckt sich aber einiges mit den Transposons der neuen Augen. Können Sie sich vorstellen, dass die neuen Augen genetischer Träger dieses Schleims sind?
Das ist verwirrend. Der Parasit wäre dann der Wirt und die Tiere würden als archaische Server fungieren, auf denen Information zwischengespeichert wird.
Vielleicht nur ein Zwischenwirt. Die Endwirte wären alle möglichen Organismen, mit denen die neuen Augen Kontakt haben. Der Schleim ist vielleicht wesentlich älteren Ursprungs, ein primordiales Swarm-Thing aus der Ursuppe.
Also ein Slime-Thing. Die Studenten lachen verhalten, aber immerhin kommt etwas Stimmung auf. Boris ist im 24. Semester und leidenschaftlicher Astrobiologe.
Das ist Sternenrotz. Wir nennen es auch Meteorgalerte Star-Jelly oder Astromyxin. Im Mittelalter wurde es als Stellatere bezeichnet. Man findet Berichte in unterschiedlichen Kulturen auf allen Kontinenten. Bis heute wird es vermehrt nach Meteoriteneinschlägen gesichtet. Mikrobiologen erklären die Erscheinungen mit Exkrementen von Vögeln und Säugern, die Reste von Amphibien gleich ausscheiden. Andere vermuten Schleimpilze dahinter. Aber das macht keinen Sinn. Die molekularen Zusammensetzungen variieren und es gibt zu viele Abweichungen von bekannten organischen Materialien. Es kursieren zahlreiche Vermutungen, aber es finden sich nur wenige Publikationen. Die Informationen werden unter der Hand getauscht. Kein Wissenschaftler will als unseriös oder verrückt gelten und seine Karriere gefährden. Außerdem wäre die Kränkung für alle Gläubigen zu groß, wenn sich herausstellt, dass wir nicht...
Boris ist eigentlich wortkarg, aber einmal warm geredet, ist er nicht zu bremsen.
Für mich gibt es keinen Zweifel. Alles Leben kommt aus dem Schleim und sterben wir, werden wir wieder zu Schleim. Wir fürchten uns vor Schleim. Weil er für einen dunklen Vitalismus steht und wir ihn mit Sepsis, Verwesung und Horror verbinden. Er ist archaisch und scheint unkontrollierbar und gefährlich. Für uns Astro- und Xenobiologen ist Schleim dagegen der Stoff, aus dem die Träume sind. Wir glauben immer noch an Erkenntnis, die den Verstand übersteigt und fragen uns, wie entstand das Leben aus dem Schleim einer planetaren Ursuppe, was strukturiert Materie und bringt immer komplexere Verbindungen hervor? Welche emergente Kraft verbindet Atome zu Aminosäuren, Proteinen und Zellen? Schleim sein oder nicht sein? Das ist die Frage.
Ray und Hans-Peter schauen gespannt durch das gläserne Reaktorgefäß und beobachten, wie die zu kleinen Tröpfchen kondensierte Feuchtigkeit vom Schleim absorbiert wird. Hans-Peter öffnet den Kühlschrank und stellt ungefragt jedem eine Flasche Becks auf den Tisch, was Boris als Einladung zum Weiterdozieren versteht.
Sperma, Blut, Eingeweideflüssigkeiten, Lymphe, Speichel, der Mensch ist ein Schleimwesen. Und weil wir uns dafür schämen, haben wir Kultur erfunden, um den Schleim zu entrinnen. Kultur heißt, einen trockenen und festen Aggregatzustand einzunehmen, ein verzweifelter Versuch, die Dinge zu stabilisieren, damit sie uns nicht entgleiten. Gesetze, Museen, Bibliotheken, Archive, Regeln, Moral, Riten sind Konservierungsstrategien. Kultur ist ein aussichtsloser Kampf gegen Entropie, Verwesung und Verfall. Sind wir krank, spucken wir Schleim, quillt Schleim aus unseren Körperöffnungen. Fürchten wir uns aufzulösen. Schleim hat etwas Alarmierendes, Infektiöses und Epidemisches. Er rinnt aus allen Poren, benetzt unsere Haut und vernetzt uns mit allem, was wir berühren. Er steckt uns an und macht uns zum Teil seines Systems, indem wir zum Nährboden seiner Existenz werden. Wir haben Angst vor ihm, weil er uns bewusst macht, dass wir nur ein Schleimpatzen unter anderem sind. Schleim kennt keine Grenzen. Er kriecht, fließt und tropft über alle Hindernisse hinweg. Es gibt aber keinen Grund für Furcht und Schrecken. Das Fließende verbindet uns Menschen.
Wir lösen uns im Schlamm auf und vermengen unsere Zellsäfte. Wäre uns bewusst, dass wir alle ein Plasma, ein einziger, wabernder Biofilm sind, während alle Kriege vorüber. Schopenhauer schrieb über den Schimmelüberzug der Welt, der lebende und erkennende Wesen erzeugt hat. Und meinte damit einen Stein wie diesen. Wenn ihr mich fragt, was sich im Bioreaktor vor uns befindet, antworte ich mit Schopenhauer. Das ist die empirische Wahrheit. Das Reale. Die Welt.
Zurück im Hotel legt sich Ray aufs Bett und fällt in einen Halbschlaf. Das Laken wird feucht und von der Decke tropfen dünne Fäden. Aus allen Ritzen im Zimmer quillt zähe Galerte und taucht den Raum in fahles Licht. Die Luft riecht nach Methan. Hinter der halb geöffneten Kastentür gegenüber dem Bett spannen sich Schleimfetzen wie nasse Tücher über die Kleiderbügel. Sie dehnen sich bis zu der Schuhablage und formen schlaffe Hautsäcke ausgeronnener Körper. In einem langsamen Rhythmus blähen sie sich zu Blasen auf und verändern ständig ihre Kontur. Eine seltsame Skulptur ohne Gestalt, Bestand und Struktur. Alles scheint haltlos und ohne Identität. Der Schleim unterläuft jede Ordnung und gehorcht einem unheimlichen Prozess. Nichts ist vorhersehbar. Innerhalb der Schleimwelt gibt es keine Maßstäbe, keine ruhende Zeit, keine dauernden Zustände, keinen Anfang und kein Ende. Das Ferne und das Nahe sind unscharf und verschwommen. Der Schleim wirkt wie eine Linse ohne Fokus und Tiefenschärfe, die Raum und Zeit nivelliert und keine Unterscheidungen und Gegensätze zulässt. Die Bilder sind ohne Vorder- und Hintergrund, ohne Perspektive und Tiefe. Sie sind flach wie ein Manet und spannen eine hyperbolische Folie in den Raum, auf der diffus ein von innen projizierter Film schimmert. Die Indifferenz schafft ein Ineinander des Verschiedenen, das sich verschlingt und mischt, um variantenreich blubbernde Schlieren hervorzubringen. Der Schleim am Teppich gleicht einem Ozean. Auf dem Wellen unscharfe Gestalten zeichnen, die von Strudeln nach unten gerissen werden. Behutsam tastet Ray nach einem Tropfen, der sich über die Nachttischlampe schiebt. Mit der Fingerspitze taucht er in die an nasse Ölfarbe erinnernde Masse. Ein Teil löst sich und bleibt als vibrierender Kegel auf seiner Fingerkuppe haften. Weitere Tropfen lösen sich und formieren dreidimensionale Pixel zu einem Gemälde im Raum. Jeder Punkt schildert in einer anderen Farbe und konstelliert sich zu einem Pointillismus unbekannter Art. Das Bild faltet und dehnt sich zu Bändern, die sich wie von einem Teffipuller scheinbar unendlich gestreckt und geknetet zu einem Relief von Frank Stella verknoten. Kurz darauf implodiert das skulpturale Gebilde und saugt den Schleim wie ein Attraktor aus allen Winkeln des Raumes. Das Unheimliche weicht einem interesselosen Wohlgefallen. Und in einem ruhig knisternden, neuronalen Feuer lodern Gedanken. Für Ray steht fest, das sind keine Bilder seines Unterbewusstseins. Das ist kein Surrealismus. Das ist etwas Subreales, eine Schicht unter der Realität oder vielleicht das Reale an sich. Etwas, das revolutionär ontisch ist. Soll Kunst uns der Realität näher bringen oder eine eigene Wirklichkeit erzeugen? Ist Kunst eine Droge oder ein Alka-Seltzer? Hat sie Erkenntnisfunktion und zeigt sie uns die Geheimnisse der Existenz oder hilft sie uns, unsere Existenz unbeschadet zu überstehen? Ist Kunst ein Eskapismus oder eine Konfrontation mit der Welt? Gibt sie Antworten oder stellt sie Fragen? Ist Kunst ein Ästhetikum oder Anästhetikum? Ray betrachtete Kunst bisher als Scheinwelt. Sie fungierte als Accessoire der Reichen und diente der sozialen Distinktion. Kunst kam von Gagosien wie Taschen und Schuhe von Gucci oder Prada. Doch nun, unmittelbar vor seinen Augen, spielt sich etwas radikal anderes ab. Das Fiktive und das Reale stehen nicht länger im Widerspruch und die Unterscheidung zwischen Kunst und Natur erscheint plötzlich bedeutungslos. Kunst ist mehr als eine symbolische Sprache, mehr als Metapher und Allegorie. Sie ist keine imaginäre Scheinwelt, sie ist reale Schleimwelt. Leise schleichen sich Töne ein und spielen eine vertraute Melodie. Some Velvet Morning von Lee Hazelwood. Es ist sein Klingelton.
Ray, kommen Sie nach Paris. Es gibt Neuigkeiten. Nehmen Sie den Zug um 8.44 Uhr. Ich hole Sie um 15.59 Uhr am Gare du Nord ab. Außerdem vermisse ich Sie.
Ich habe mich nicht mehr so sehr. Ich habe mich nicht mehr so sehr. Eine Stunde später sitzt Ray im IC und denkt an Zoe. Ihr letzter Satz am Telefon geht ihm nicht aus dem Ohr. Er schließt die Augen und mustert die Worte als stehende Welle, die er wie ein saures Skelett im Naturhistorischen Museum umschreitet. Ein Gefühl der Vertrautheit steigt in ihm auf. Vielleicht ist es ein Volltreffer Amors oder doch nur ein Hormonschub Oxytocin. Der Blick aus dem fahrenden Zug zeigt keine Blumen am Feldrain. Bäume und Häuser vermischen sich auf eine verrückte Weise mit dem Horizont. Alles, was wir denken, ist ein Echo. Aber die Echos werden schneller und dehnen sich. Doppler-Effekte überall. Erinnerungen werden von Ereignissen eingeholt. Sie zerfließen und schlagen Wellen. Die Dinge, die geschehen, sind schon geschehen. Aber erst im Moment des Geschehens geben sie die Erinnerung frei. Das Sich-Erinnern und das Beobachten des Moments laufen parallel und ermöglichen keine gegenseitige Beeinflussung, weil sie identisch sind. Das Wissen um die Zukunft kann die Gegenwart nicht berühren. Leben wir wirklich in der Posthistorie? Ist alles, was geschieht, bereits geschehen? Wenn alles Gesprochene von schwingenden Atomen getragen wird, bilden die Schwingungen ein unvergängliches Archiv alles Gewesenen. Vielleicht sind ab einem bestimmten Punkt die Interferenzen stark genug, um auf die Gegenwart zurückzuwirken. Charles Babbage dachte, dass alle Geräusche und ausgesprochenen Wörter in Atomen gespeichert sind. Materie wäre demnach eine universelle Bibliothek, die von einem Dämon zweiter Ordnung ausgelesen werden könnte, um Informationen und Beweise aller Art bis hin zur Aufklärung von Verbrechen abzurufen. Jedes Sandkorn und Luftmolekül wäre Teil eines gigantischen Speichers und selbst die Atome unseres Körpers wären voller Daten. Die biologische Introspektion muss tiefer gehen und der Erkenntnis folgen, dass der Mensch in das Fleisch, das er isst, hinabsteigen muss, um jene Regionen zu erreichen, an denen die Verwandtschaft der Materie mit dem Geist offenbar wird. Der Zug rollt quietschend über die letzten Weichen und kommt am zentralen Gleis des Kopfbahnhofes zu stehen. Zoe wartet am Ende des Bahnsteigs.
Ray, Sie sehen blass aus. Sie brauchen eine Dusche. Aber zuvor trinken wir einen Pastis und schlürfen Bilot-Austern in meiner Lieblingsbrasserie Cap Vernier. Sie liegt am Weg. Übrigens, Sie schlafen bei mir. Das Institut weiß nichts von Ihrem Aufenthalt und zahlt ohnehin nur Spesen für windige Absteigen. Erzählen Sie mir von den Neuigkeiten. Alles der Reihe nach und niemals auf hungrigen Magen. Wir werden heute Abend eine Ausstellung besuchen und Mitglieder der Neuen Augen treffen.
Zoe ist Anfang 30 und machte ihren Abschluss in allgemeiner Biologie an der Universität Pierre-Emerie Curie in Paris, bevor sie in Roscoff über mikrobiologische Habitate in der Tiefsee dissertierte. Mit 18 wollte sie wie viele Wale retten, aber während des Studiums erwachte ihr Interesse für tote Wale. Bis zu 130 Tonnen Fleisch, Fett und Knochen sinken beim Tod eines Wals auf den Meeresgrund und bilden eine Fressinsel für unzählige Arten. Flohkrebse, Schleimaale und Haie fallen über den Kadaver her. Borstenwürmer, Muscheln und Schnecken erledigen den Rest. 45.000 Tiere auf einem Quadratmeter Meeresboden sind keine Seltenheit. Walkadaver sind gigantische verrottende Schleimhaufen, die Biofilme und Bakterienrasen mit rätselhaften biochemischen Eigenschaften hervorbringen. Die sogenannten Flokati-Würmer, die zu Tausenden wie Teppichflusen vom Walgerippe hängen, lassen an Lovecrafts Necronomicon denken. Zoe hat sich auf Osedax, den Knochenfresser, auch blinder Zombiewurm genannt, spezialisiert. Der Ringelwurm injiziert Bakterienschleim zur Fettverdauung in das Knochenmark und ist auch außen über und über mit Schleim bedeckt, was Zoe während ihrer Doktorarbeit zur Reh führte. Nach dem vierten Pastis fühlen sie sich entspannt und erfrischt. Ray würde noch gerne einen Chablis und Livarot bestellen, der vom Nachbartisch herüber riecht, aber Zoe drängt zum Aufbruch. In der Rue Newton bewohnt Zoe das Apartment ihrer Schwester, die Kunst studiert und wegen eines Stipendiums ein Jahr in Turin verbringt. Nach einer schnellen Dusche stehen sie wieder auf der Straße und drängen sich in ein Taxi. Es ist kurz nach 8 und der Verkehr rollt langsam. Eine halbe Stunde später hält der Wagen vor einem Gebäude mit der Aufschrift Maison Mise en Misère. Jugendliche in Kapuzenpullis, ältere Herren in schwarzen Rollis und Schaftstiefeln posieren vor dem Eingang und rauchen Chitans und Joints. Hinter dem breiten Eingangstor öffnet sich eine hohe Halle, fensterlos und nahezu quadratisch im Grundriss. In dem großen, weißgetünchten Raum gruppiert sich eine Menschenmenge um eine weißgekleidete Dame an einem Rednerpult. Reh blickt sich nach Werken um, doch die Ausstellung ist bis auf die Besucher leer. Er befürchtet Performancekunst, die für ihn Theater ohne Stühle und Folter für die Sinne verspricht. Die Dame in Weiß beginnt leise ihre Eröffnungsrede. Sie spricht von Leere und Immaterialität, von Raum und Reduktion, von Ausdruck und Präsenz. Wie langweilig diese Reenactments, und das Platteste ist wohl, Yves Kleins Ausstellung Le Vite bei Iris Claire nachzustellen. Die Stimme wird fester und die Worte ziehen die Besucher in den Bann. Die Sätze schweben und werden zu Objekten, die sich atmosphärisch im Raum verteilen und sich wie Exponate materialisieren. Der Text bewirkt eine Endorphinausschüttung. Er ist doppelkodiert, einmal in Form einer schnöden Geschichte, die sich leicht und unverbindlich anhört, und dann dieser Subtext, geschrieben für die Moleküle des Körpers. Das Gehirn folgt den Anweisungen wie einem Bauplan, löscht und verschiebt Inhalte, um neuen Verbindungen Platz zu machen. Die symbolisch kodierten Wörter übersetzen sich in molekulare Strukturen und schaffen eine neuronale Realität. Das Bewusstsein wandelt sich tiefgreifend und die Grenzen zwischen den Besuchern lösen sich auf. Die Eröffnungsrednerin haucht den Satz, die Ausstellung ist jetzt, und der helle weiße Raum färbt sich rot, violett, dann purpur. Raum und Zeit erfahren eine fundamentale Umstrukturierung und Ray glaubt sich an einem anderen Ort. Er empfindet Gleichgewichts- und Orientierungsstörungen und ein koordinierter Bewegungsablauf zum Buffet ist nur eingeschränkt möglich. Den Besuchern fällt die Schminke aus dem Gesicht und sie gleichen Carpenters Aliens aus They Live. Ray dämmert es. Großartig, das ist posthypnotische Neurokunst. Keine Materialschlacht, keine Sockel, alles ohne Aura. 100% neuroperformativ und suggestiv induziert. Es braucht keine Videos und Beamer, jeder ist sein eigener Projektor. Die Brötchen vom Buffet kriechen wie Käfer über den Boden. In den Wänden öffnen sich Risse. Panik bricht aus und die ersten Besucher stürmen Richtung Ausgang. Kunst ist nicht für jedermann. Übrig bleiben ein paar Kunststudenten, zwei Sammler, ein betrunkener Galerist, der die Rede verschlafen hat, und eine Handvoll Künstler. Ruhe kehrt ein und die eigentliche Ausstellung kann beginnen.
Das ist die Apokalypse, die Katharsis des Nichts, die lang ersehnte Reinigung vom Kapital. Kunst pur. Was bleibt, ist die Leere voller Nuancen. Tout paraît, où est la différence?
Die Rednerin trägt immer noch ihr weißes Kleid. Es glänzt aber nicht mehr wie Satin, sondern ist pelzig. Sie sieht jetzt aus wie ein Furry und ihr Kostüm erinnert an das Haarkleid eines Faultiers. Die anthropomorphe Tiergestalt tanzt Reh entgegen und nimmt ihn bei der Hand. Ist es Zoe? Zumindest fühlt es sich so an. Das Werk schwebt unaussprechlich als unendliche Geschichte im Raum. Wie ein unsichtbares Raumschiff im Nebel der Nacht, das auf den letzten Dreck und Abschaum wartet, um ihn zu retten. Die Verbliebenen begreifen sich als eingeschworene Gemeinschaft. Auserwählte der Kunst, Eskatologen, die das jüngste Gericht der Avantgarden überstanden haben und nun in den ewigen Musen-Olymp der Kunst auffahren. Im oberen Stockwerk spielt eine fünfköpfige Band schnelle Rhythmen, überlagert von einer einschmeichelnden Melodie. Der Sound klingt invers, irgendwie indisch, zumindest orientalisch. Der ansonsten von Bässen geschlagene Beat ist hoch und die Melodie wird von tiefen Tönen getragen. Im Argot der Band reimt sich der Text und resumt mit. Die Zahlen kommen ihm bekannt vor und er überlegt, ob es Telefonnummern oder PIN-Codes sind. Als der Refrain die Zahl wiederholt, fällt es ihm ein. Es ist die Anzahl an Molekülen in einem Liter Wasser. Für Reh eine Schlüsselzahl, denn Schleim, der aus bis zu 99,9% Wasser bestehen kann, verändert die Molzahl. Er mustert die Bandmitglieder, die ekstatisch hinter Keyboards stehen und Gitarre und Bass wie Waffen ins Publikum richten. Zwei Männer, drei Frauen wippen ihre Körper wie von einer schweren Dämonomanie erfasst. Eine davon mit Augenklappe. Das müssen die neun Augen sein. Die Luft ist heiß und feucht. Aus Rehs Poren quillen Schweißtropfen, die ab Erbsengröße meandernd der Schwerkraft folgen und schleimig über die Haut ablaufen, bis sie klebrig in Textilien dringen. Zu trinken gibt es Tonopungai mit oder ohne Tonic, mit viel Eis und Zitrone. Reh hat Zoe aus den Augen verloren und sucht nach ihr im Gedränge. Zwei Mädchen in engen weißen T-Shirts schieben sich an ihm vorbei. Auf ihren Brüsten prangen die mit Strasssteinen bestückten Initialen D und G, die nicht für Dolce und Gabbana, sondern für Deleuze und Guattari stehen. Auf die Frage, wie ihnen Band und Ausstellung gefallen, zitieren sie im Duett.
Das Unglück der Menschen rührt von der Meinung her. Zur Wissenschaft, Philosophie und Kunst gehört stets ein, ich weiß nicht, das positiv und schöpferisch zur Bedingung der Schöpfung selbst geworden ist und darin besteht, dasjenige zu bestimmen, wodurch man nicht weiß.
Schlagartig wird Ray klar, dass das, wodurch er nicht weiß, seine Bestimmung ist. Zoe ist das Mädchen unter der Perücke an der Bassgitarre und der Schlüssel zu den rätselhaften Ereignissen. Es riecht nach Ärger. Ray hat sich verliebt. Wir kommen aus dem Staub und enden als Staub. Dazwischen haben wir eine Menge Ausgaben. Den Satz hörte Ray von seinem Vater, der Ökonom war und früher eine Fabrik leitete. Kunst zählt dabei zu jener Sorte von Ausgaben, die dazu bestimmt ist, den Staub der Geschichte zu Geld zu machen. Alles gehorcht der herrschenden Logik des Kapitals und dient der Selbstverwertung der ererbten Werte. Mit wachsendem Reichtum und Erfolg wird das Leben immer ordentlicher. Oder ist es umgekehrt und alles nur eine Täuschung? Mit der Größe des Hauses weiten sich die weißen Wände und das Bedürfnis nach Kunst erwacht. Die Autos in der Garage, der glitzernde Pool im Garten, der gemähte Rasen, die Kinder auf der Privatschule, die Frau im Kostüm von Versace. Alles ordentlich und aufgeräumt. Zur Kompensation braucht es ausgewiesene Zonen für Chaos und Anarchie. Restmengen, die unter Beweis stellen, dass unter der smarten Oberfläche eine Tiefe ruht, eine unergründliche Erfahrung über die Wildheit des Lebens. Das Hemmungslose ist schon lange ausgetrieben und der Funktion des Alltags geopfert. Was gibt es Besseres in der existenziellen Öde als einen Baselitz an der Wand? Kunst ist teuer und markiert die Klassenzugehörigkeit. Malerei ist expressiv und schreit, ich bin wild und Rock'n'Roll. Hehre Kunst soll es sein, aber nicht anspruchsvoll. Kunst hat alles, wovon das Bürgertum nicht genug bekommen kann. Ein öliger Fettfleck an der Wand, triefendes Kapital, ohne Humor und ohne Ernst. Das perfekte, weil ungefährliche Leben im Gezähmten geviert. Der Malerei ist die Welt ohnehin egal. Es geht ihr allein um das Malerische. Das Gegenständliche ist nur Vorwand für das freie Spiel absoluter Arroganz. Zen-Buddhismus für Tranquilizer-geschädigte Banker. Der soziale Aufstieg ist nicht über Autos und Schmuck, eine Mitgliedschaft im Golfclub oder bei den Rotariern erkaufbar. Wer von ganz unten nach ganz oben will, braucht die Kunst als Passierschein. Sie ist der Schlüssel ins Nirvana des Kapitals. Es gibt im Wesentlichen zwei Sorten von Sammlern. Die Langeweiler, die mit Umsicht in Redundanzen, vor allem in die gemalte Perpetuierung des Identischen der Geschichte investieren, um sich in Watte zu bauschen und im Glauben zu vegetieren, alles bliebe beim Alten. Und jene, die schnelle Kohle eilig verheizen, um ihre finanzielle Potenz unter Beweis zu stellen. Beim Nachhauseweg nach einem guten Geschäft kaufen sie in noblen Galerieboutiquen Dinge, die niemand anderer hat und niemand braucht. Derivate verschwendeter Lebensoptionen. Aus der Küche duftet es nach Calais-Bretonne. Zoe stellt Kaffee au lait in Schalen auf den Tisch und wirft Aspirin ins Wasserglas. Die Nacht war lang und für eine Rückkehr ins alte Leben ist es zu spät. Ray trieb bislang in der Schwerelosigkeit eines Laplacischen Universums und war von Dämonen besessen, die jeden seiner Gedanken vor ihm dachten. Geschichten, Mythen, Moral, Methoden, Dogmen und Gesetze waren Parasiten und steuerten sein Schicksal wie Sakulina eine Krabbe. Er denkt, nichts ist seltener geworden als eine selbstständige Handlung. Die meisten Leute sind andere Leute. Ihre Gedanken sind Meinungen anderer. Ihre Lebensführung ist Mimikry. Ihre Leidenschaft sind Zitate. Aber das ist kein wildes Denken, das ist Oscar Wilde. Bis gestern Abend fühlte sich Ray entfremdet und ausgebrannt. Es gab keine Lücke und Kontingenz. Wo ist die radikale Freiheit? Eine Freiheit, die das Leben als Fiktion denkt und die Kunst als höchste Form der Fiktion feiert. Was es braucht, ist eine panfiktionalistische Befreiungsfront. Die Fiktionen, die aus dem Meer unbewusster, latenter Geschichten herausragen, sollen die Fesseln der Welt sprengen. Alles andere ist Zerstreuung und Illusionismus. Zoe schaut neckisch über den Küchentisch und lächelt Ray ins blasse Gesicht.
Du bist verwirrt, damit hast du nicht gerechnet. Die Welt hält sich an keine Reinheitsgebote. Die Unterscheidungen zwischen Gut und Böse stabilisieren die Macht, verändern aber nichts. Deswegen gibt es die neuen Augen. Wir bekämpfen nicht die Krise, wir sind die Krise.
Ray scherzt selten, aber ist er schlecht gelaunt, schlüpft er in die Rolle von Bruce Lee und redet mit Händen und Beinen.
Nehmt ihr euch da nicht zu wichtig? Mit welcher Stimme sprecht ihr und woher habt ihr eure naiven Glauben und Kritik? Die Kritik stabilisiert die Krise. Sie beschreibt die Normalität des Kapitalismus. Das wusste bereits Marx, denn Krisen sind das Resultat der notwendigerweise fallenden Profitrate in einer auf Innovation geeichten kapitalistischen Ökonomie. Deswegen steht jede Kritik, besonders jene seitens der Kunst, im Verdacht, das System zu stützen.
Liu!
Kritik ist nicht nur impotent, sondern auch kontraproduktiv. Kritische Kunst ist das Placebo einer Politik, die domestizierte Kritik wünscht. Der Deal lautet, umso heftiger die Kritik,
desto höher die Anerkennung von Kunst. Das weiß die Kunst, die Politik und das Kapital. Nur einige Künstler wollen das in ihrer Naivität nicht wahrhaben.
Lao Duzi?
Warum kaufte wohl die Deutsche Bank mit Vorliebe Arbeiten von Beuys? Kritik und Krise sind wie Yin und Yang. Je heftiger die Kritik an der Krise, desto stärker das System.
Das trifft auch auf deine Kritik zu. Ich werde deinen Überfluss an Vorstellung und Mangel an Vorstellungskraft kurieren. Wir fahren heute Nachmittag nach Turin. Ich werde dich dort lieben.
Der alte Pickup zerreißt Nebelfetzen auf der Autoroute du Sully. Zoe sitzt am Steuer und Ray beobachtet den schleimigen Film auf der Windschutzscheibe. Es nieselt und die Wischerblätter verteilen quietschend den breiigen Belag. Als die Tropfen dicker werden, bilden sich klebrige Schlieren, die durch die Seife in der Scheibenwaschanlage ölig schillern. Der Regen fließt träge vom Asphalt und nach ein paar Kilometern steht er wie Schneematsch Zentimeter hoch auf der Fahrbahn. Sie nehmen die nächste Ausfahrt und halten auf einem Parkplatz wenige Kilometer vor Lyon. Die Luft ist warm, riecht aber nicht nach Regen. Die vom Himmel fallende Flüssigkeit zieht Fäden und bedeckt den Boden wie einen Teppich aus Gewürm. Von Sträuchern hängt die transluzente milchige Masse wie Lametta. Ray fährt mit der Hand über die Motorhaube und verreibt den Schleim zwischen den Fingern. Durch die Reibung wird er hochviskos, beinahe fest, verflüssigt sich aber wieder nach kurzer Zeit. Er ist fast geruchslos, erinnert aber leicht an eine Mischung aus Erdbeeraromen und Schweiß. Vergleichbares hat Ray vorher noch nie gesehen. Einige Kosmologen behaupten, dass durch einen kurzen Sturm von Elementarteilchen Irregularitäten der Materie ausgelöst werden können. Eine sogenannte Asymptopia wäre in der Lage, das Verhalten von Materialien wie Wasser zumindest für eine bestimmte Zeit grundlegend zu beeinflussen. Als Biologe hält Ray wenig von physikalischen Spekulationen, denn was physisch unter irdischen Bedingungen möglich ist, hat die Evolution durchgespielt und für das Leben genutzt. Der atmosphärische Niederschlag kann viele Gründe haben. Er tippt auf Pollen, die sich mit Regenwasser vermengen und aufquellen. Aus der Ablage in der Seitentür nimmt er eine leere Wasserflasche und fängt das vom Autoblech herabtropfende Himmelssekret auf.
Für meine Sammlung. Ich werde das Zeug bei Gelegenheit untersuchen. Vielleicht entdecke ich den Urschleim des Lebens und sie verleihen mir den Nobelpreis für infusorialen Glibber.
Zoe ist begeistert und fühlt sich privilegiert, dem Naturschauspiel beizuwohnen. Sie fotografiert mit ihrem Smartphone, schmeckt den Schleim auf der Zunge und rutscht auf dem glitschigen Belag wie ein übermütiges Kind. Ray setzt sich wieder ins Auto und kämmt sich mit den Fingern den Schleim aus seinen Haaren. Das Szenario hat etwas Banales von einer Kinderparty. Aber wie der Clown sich zum absolut Bösen wandeln kann, läuft ihm schaudernd ein Schleimpatzen über den Rücken, der von Wirbel zu Wirbel tiefer ins Mark fährt. Der Schrecken ist nicht erhaben, er ist bodenlos. Es gibt keinen Delightful Horror. Das Schlimmste ist nicht zerstückelt und aufgefressen zu werden, sondern für den Rest des Lebens etwas im Nacken sitzen zu haben, das an einem nagt. Mit dem Horror im Kino verhält es sich wie mit dem Humor. Man kann schaudern oder lachen, aber in jedem Fall das Leben unbeschadet fortsetzen. In Ray steigt die Vorahnung auf, dass nichts mehr sein wird, wie es war. Der Alltag löst sich auf wie Fleisch in Schwefelsäure und Perhydrol.
Zoe, ich habe Angst. Die Menschen haben die Natur verändert und jetzt verändert die Natur uns Menschen. Wir glaubten, die Dinge immer besser zu verstehen, aber die Dinge haben ihren eigenen Willen. Und treten in Streik. Sie begehren auf und erheben ihre Stimme. Was gibt uns die Sicherheit zu glauben, dass morgen alles so ist, wie es gestern war? Die Naturgesetze schenken uns wie die Religion eine verlockende Geborgenheit. Sie stabilisieren uns, schaffen Vertrauen und Orientierung. Ohne Naturgesetze würden wir verrückt werden. Gäbe es keine Gesellschaft, keine Politik und Ökonomie. Die Aufgabe von uns Wissenschaftlern ist, alle Wunder in die große naturgesetzliche Erzählung einzubinden. Schaffen wir das nicht, haben wir als Hohepriester der Vernunft versagt und die Weltordnung zerbricht. Wir werden auch für dieses Phänomen eine einfache Erklärung in der Zeitung lesen.
Die Banalität der Medien wird uns nicht retten. Das Banale ist der Posthorror, der Horror ohne Ende. So wie der Posthumorismus das Lachen ist, das im Wahnsinn endet.
Wissenschaft ist rationalisierte Magie, aber nicht Wissen und Gewissheit. Wissenschaft leistet nur Verschiebungen,
auf der Skala des Nichtwissens. Zoe, ich habe Angst. Das Nichtwissen hat einen Punkt überschritten, den kein Paradigmenwandel kompensieren kann. Die Welt verändert sich ohne uns. Mein ganzes Leben habe ich Reformen ersehnt, aber das Begehren ging von mir aus. Die Natur der Menschen schien mir unveränderlich, borniert und starr. Ich dachte, ich wäre eine Eintagsfliege im Zyklus der ewigen Dinge. Aber jetzt spüre ich meine jugendliche Revolte als versteinertes Fossil in mir. Ich bin wie ein Stück Kohle, das von der Glut der Evolution verzehrt wird.
Der Regen lässt nach. Alles läuft geschmiert ohne Schranken und Barrieren. Keine Übergänge und Brüche, kein spürbarer Widerstand, keine Verluste bei Übersetzungen. Aber wohin verschwindet die Energie, wenn es keine Reibung gibt? In Chambéry schiebt sich die Abendsonne durch die Wolken und taucht die Savoyer-Alpen in ein rosa Licht. Im Auto ist es trotz halb geöffneter Fenster stickig. Der Schleim an den Schuhen hat sich auf den Fußmatten verteilt und beginnt sich dunkel zu färben. Die Haare sind feucht und fühlen sich fettig an. Alles klebt und ist von einem öligen Film überzogen. Sie schwitzen und die Kleidung wird muffig und schwer. Der Speichel verdickt sich und in Nase und Rachenraum bildet sich ein zähes Sekret. Der Schweiß unter den Achseln, am Haaransatz im Nacken und auf den Handflächen wird schmierig, seifig und schließlich kleisterartig. Auf der Haut schäumt er und beginnt zu nässeln, bis schließlich dicke, feste, aber transparente Galerte aus den Poren quillt. Sie sind müde und wollen schlafen. Gegen Mitternacht fahren sie bei La Citadelle von der Autobahn und übernachten in einem Motel. Unter der Dusche scheint die Welt wieder in Ordnung. An Liebe ist nicht zu denken. Sie liegen wie Inkubus und Succubus im Doppelbett. Und Levania sinkt sie in den Abyssus der Träume. Im Schlaf verliert der Schleim seinen Schrecken. Das Grauen weicht einer zärtlichen Berührung, die alle Hautstellen benetzt und eine intime Bindung zwischen den Körpern schafft. In einer ozeanischen Entgrenzung fühlen sie sich eins mit der Welt und ihre Organe stülpen sich nach außen. Ihre Identitäten verflüssigen sich und die Körpersäfte fließen aus ihren Eingeweiden, bis sie sich vereinen und in einer gleichmäßigen Flut über das Laken ergießen. Der Schleim ist das Polymer der Eskalation. Er sprengt alle Volumensgrenzen und verzaubert die Körper in sprudelnde Quellen der Ekstase. Das Bett ist zu einer Fontäne geworden, aus deren Bassin der Schleim als transluzente, liquide Skulptur entsteigt und seine Gestalt wie in Zeitlupe wechselt. Der Schleim kennt keine Maßstäbe, keine Unterscheidung zwischen dem Ich und der Welt. Er ist der Geist, der in allen Dingen wohnt. Ein Animismus, der alles belebt und zum Sprechen bringt. Sie sind nicht länger Ich-Geborene, sondern Andersgeborene. Sie sind zur wörtlichen Alternative geworden. Keine Tautologien ihrer selbst. Kein Individualismus als Konformismus. Kein Kapitalismus als Kannibalismus.